diesen Mist. Beherrsche deine Bedränger, deine Bedrängnisse, deine Widersacher, deine Feinde und alles, was gegen dich steht, puste sie alle weg. Im Namen des Herrn. Praise God. Wir haben ja über Überwindung diese Woche gesprochen. Überwinde deine Tiefs, überwinde deine Ängste und dergleichen, deine Niederlagen, deine Depressionen. Lebe nach der Inspiration Gottes. Das waren all die Botschaften, die kannst du alle nachhören und Gott möge dich dabei segnen. Morgen wird das Thema sein, löse einen Dominoeffekt aus. Stoß ab und dann du wirst sehen, was dann passiert, wie es nacheinander läuft. Stück für Stück, das kippt. Wenn du einen Teufel besiegt hast, werden alle dich vor dir beugen und Kriegs machen. Sie werden sich demütigen. Du musst aber einen besiegen. Am besten den Kleinsten, den Geringsten, den Schwächsten, da wirst du am schnellsten fertig mit dem. Ganz herzlich eingeladen zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch wird das Thema sein, achte auf das Wirken Gottes. Wir haben einen großen Gott, wird nächsten Freitag das Thema sein. Und alles kommt aus dem Inneren. Hier drin, aus dem Herzen, vom Herzen her siegst du, vom Herzen her glaubst du, vom Herzen her überwindest. Dann möchte ich dir einfach Mut machen. Ab 1. Februar gibt es eine Umstellung bei der Bank. Einige haben Probleme mit den Spenden und wir sind dankbar und wir sind angewiesen auf die Spenden von außerhalb, aus dem Internet. So, am besten, du gehst auf unsere Homepage, da ist Spenden, dann ist PayPal-Nummer und da kannst du ganz schnell, und da musst du nicht so komplizierte ganze Nummern ausfüllen, dann kannst du es einfach bei PayPal überweisen. So, ich möchte nur Mut machen, einfach, weißt du, das ist verwirrend. Der Staat macht uns immer komplizierter, das Leben immer schwerer. Eigentlich ist es so einfach, wir müssen nur einfach leben und das Leben gestalten. Aber du weißt, am Schluss kannst du weder kaufen noch verkaufen. In so eine Phase werden wir hineingeraten. Deshalb, ich empfehle, geh auf unser Homepage, das ist alles nur zum Anklicken, ganz einfach, und dann kannst du deine Spende überweisen. Und wir sind dankbar für alle Spender. Gott möge die Menschen segnen. Beherrsche deine Bedrängnisse. Arbeite gegen deine Schwierigkeiten, gegen die Stürme, gegen die Widerwärtigkeiten. Werde Herr deiner Situation. Und wir haben so viele Stürme. Verstehst du, wir rudern, so wie die Jünger damals, die ruderten und kämpften gegen den Sturm. Herr, siehst du nicht, dass wir verzweifeln? Mein Thema ist einfach, kontrolliere deine Situation. Du bist der Herr deines Lebens, nicht irgendjemand. Und lass niemand über dein Leben herrschen, außer dass du selbst bist. Gebrauche deinen Verstand, gebrauche deinen Willen, gebrauche deine Gefühle, gebrauche deine Sprache. Du sollst zu dem Berg sprechen, heb dich weg und versenk dich ins Meer. So, eine Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. So, und daran wollen wir heute ein bisschen arbeiten mit Gottes Hilfe. Gott hat gesagt zu den Menschen, als er die schuf noch vor dem Sündenfall, und das gilt auch nach dem Sündenfall, was Gott gesagt hat, du aber mach dir die Erde untertan, du aber herrsche über deine Situation, du sollst die Herrschaft über die Erde übernehmen, über die Tiere, über die Situation, du hast die Vollmacht von Gott, dieses Prokura, der Mensch hat das Prokura, er unterschreibt es und er verwaltet es und er sagt es und er bestimmt es, mach dir die Erde untertan, hat Gott gesagt. Und daran müssen wir arbeiten, solange wir leben. Der Mensch sollte über die Tiere herrschen, aber was passiert? Da kommt die Schlange, so süß und so nett und so lieb. Ist es nicht schön anzugucken? Das sieht so wunderbar aus, die roten Backen. Verstehst? Und schon wird der Mensch weich und die Eva gibt nach. So, der Mensch sollte über das Tier herrschen, aber das Tier herrscht über den Menschen. Und wir erleben so oft, dass die Tiere über die Menschen bestimmen und nicht der Mensch selbst. Du sollst über die Insekten, über die Bazillen, über die Viren, über all die ganzen Viecher, egal was es ist, du sollst die Kontrolle darüber haben. So, der Mensch wird vom Tier manipuliert und vom Tier verführt. Und nicht nur das, er sollte über alle Pflanzen herrschen. Und was macht der liebe Noah nach der Sintflut? Er betrinkt sich. Er macht Pflanzen, Weinbaum oder Weinstock und einen Weingarten legt er an und dann besauft er sich. Der Mensch sollte herrschen über die Pflanzen, über die Tiere, über die Natur, über die Schöpfung. Aber anstatt dass er herrscht, wird er beherrscht. Kann es nicht mehr kontrollieren. Wir sind für den Thron bestimmt und für den Thron geschaffen, ihr Lieben. Das ist unsere Aufgabe und wir sollten lernen, hier auf dieser Erde über unser Leben zu herrschen. Egal was es ist, auch die anderen Menschen. Weißt du, die ganze Menschheit ist ein Ganzes. Und deshalb nicht, dass einer über den anderen herrscht, sondern wir müssen lernen, miteinander als Menschheit über das Negative zu herrschen. Hier auf dieser Welt, in diesem sichtbaren Bereich, wir leben wahrscheinlich gar nicht nach unserer Bestimmung. Wir werden gelebt, statt dass wir leben. Aber wir sollten unsere Gaben und Fähigkeiten entwickeln. Und all die Gaben des Heiligen Geistes, was wir im Korinther, der Brief, Kapitel 14, 13, 14, 12, 13, 14 lesen, ist eigentlich, du sollst herrschen, du sollst Liebe üben, du sollst mit Liebe die Dinge kontrollieren, nicht mit Gewalt und mit unter Druck und was weiß ich, sondern einfach mit Liebe die Dinge herrschen, beherrschen. So, herrschen will gelernt werden. Viele haben es noch nicht herausgefunden, wie herrsche ich. Viele denken, das muss ich alles so fühlen. Es geht nicht automatisch. Nichts gehorcht dir automatisch. Du musst lernen zu disziplinieren, zuerst mal dich selbst zu disziplinieren und dann, wenn du dich selbst beherrschen kannst, kannst du auch andere beherrschen. Und solange du dich selbst nicht beherrschen kannst, kannst du auch unmöglich für andere irgendwie Vorschriften machen. Um herauszufinden, wer und was über mich herrscht, musst du wissen und herausfinden, wen darf ich nicht kritisieren, wen darf ich nicht schlecht angucken, wen darf ich nicht irgendwie negativ beurteilen. Und dann merkst du ganz genau, das ist der, der über mich herrscht. Ich darf nichts darüber sagen. Wir sind geboren, um zu herrschen, das ist dazu da. Wir sind hier, um Entscheidungen zu treffen, alle miteinander, egal wo. Und der Teufel wollte den Menschen das Recht abzusprechen. Nein, 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 nein. Ich habe hier das Sagen. Oder die Natur hat hier das Sagen. Oder die Umstände haben das Sagen. Oder die Situation hat das Sagen. Der Teufel wollte den Menschen das Recht rauben. Hier hast du nichts zu melden. Und deshalb hat er versucht, auch die Medien versuchen heutzutage, den Menschen zu entmündigen. Bilde deine eigene Meinung. Denk selber drüber nach. Und lass dich nicht durch die Vordenker dir das einreden. So, Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und du sollst eines wissen, wir haben einen mächtigen Gott und wir haben einen herrlichen Heiland und wir lassen uns nicht von irgendjemandem kommandieren. Wenn, dann lasse ich mich von Gott sagen. Gott, rede du und dann gehorche ich dir. Aber nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier, Herrn Doktor, Herrn Professor oder dem, was weiß ich, dem Psychologen. Weißt du, die reden alles Mögliche. Du sollst auch nicht dem Pastor, du sollst niemandem gehorchen außer Gott allein. Du sollst hören das Wort. Du kannst prüfen, kannst sagen, ja, das kann ich annehmen, das kann ich akzeptieren, aber das ist nichts für mich. Und dann gehst du deinen Weg. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und ob es einer glaubt oder nicht glaubt, das ist dann sein Problem. Der, wo glaubt, wird selig und wer nicht glaubt, der geht verloren. Das ist sein Wir. Er hat so gewollt. So, der Mensch hat einen freien Willen und er kann seinen freien Willen gestalten, nach seinem freien Willen leben. So, das, was Jesus hier war, als Mensch auf dieser Erde, wie er gelebt und geleibt hat, das darfst du, das kann ich sein, durch die Gnade Gottes. So, du sollst im Willen Gottes sein, so wie Jesus war. Er sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und ich lasse mich von euch nicht unterkriegen. Auch die Pharisäer nicht, auch die hohen Priester, auch die frommen Leute, auch der liebe Petrus und auch der Herr Teufel konnte ihn nicht unterkriegen. Satan hinter mir. Das war ganz klipp und klar. Jesus gibt seinen Jüngern ganz klare Anweisungen, ich gebe euch die Schlüssel des Himmelreichs, macht, was ihr wollt. Ihr habt die Gewalt, die Autorität. Wenn du weißt, was der Plan Gottes für mein Leben ist, das ist okay, das ist wunderbar. Wenn du das nicht weißt, dann tust du mir herzlich leid. Find heraus, was ist der Plan Gottes für mein persönliches Leben. Jesus sagt einmal so, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Finde deine Sendung, deinen Auftrag, deine Mission, deine Vision für dein Leben. Wir sollten die Pläne Gottes für unser Leben verwirklichen und uns nicht irgendwie manipulieren lassen. Deshalb lass dich von Leuten nicht bedrängen. Mach das, mach das, mach das, mach das. Du darfst nur das machen, was du willst und wozu du Lust hast. Verstehst du? Das ist, was Gott gewollt hat. Wir sollen freie Bürger sein, in der Freiheit leben, in der Freiheit unser Leben gestalten. Jesus hat einfach in Lukas Kapitel 16, Vers 20, das heißt, hat nicht Jesus, aber Paulus hat gesagt, aber das gilt, was Jesus auch sagt, ich habe den Teufel überwunden und Satan ist unter deine Füße. Satan ist unter deine Füße, Römer 16, Vers 20. Und du solltest über den Satan herrschen, über das Negative herrschen. Das Negative ist alles, was dir nicht passt, in dein Kram, in dein Schema, in deine Vorstellung. Das ist alles vom Teufel. Denn das weißt du ganz genau, das ist nicht von Gott. Gott will, dass du glücklich bist, Gott will, dass du fröhlich deine Straße ziehst. Das ist, was Gott wollte. Wir sind wiedergeboren, um zu herrschen. Nicht nur, um Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes sind Könige und Priester. Da sind sie. Wir sind wiedergeboren, um die Finsternis zu erleuchten. Wir sind wiedergeboren, um das Licht und das Salz der Erde zu sein. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Hoffnung für die Welt und Hoffnung für uns selbst. Wir sind hier, um dem Teufel das Handwerk zu legen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören, Johannes 10, Vers 10. Und wir sind die Fortsetzung des Lebens Jesu. Wir haben einen großen Auftrag von Gott und wir sollten alles dran setzen, um dem Teufel das Lügen zu strafen, dass es nicht so ist, wie er sagt und wie er behauptet. Verstehst du, der Teufel kommt vor dem lieben Gott und klagt den Hiob an und sagt, ja, weißt du, der kann glauben, der, weißt du, der ist gesegnet, der hat alles, was er hat, was er braucht, der hat Arbeit, der hat Gesundheit, der hat Familie, der hat Kinder, der ja, hat ein schönes Leben. Nimm mal ihm das weg, du wirst merken, da wird dir sofort absagen, dir ins Angesicht. Und der Hiob straft den Teufel das Lüge, dass der Hiob das gar nicht macht. Er bleibt Gott treu, ob er hat oder nicht hat, ob er ist oder nicht ist. Weißt du, wir sollten Gott dennoch lieben, ob wir es haben oder nicht, ob es uns gut geht oder schlecht. Wir sollten den Teufel hier auf dieser Erde strafen. Ich glaube an Gott. Ob er mich segnet oder nicht segnet, ob er mich heilt oder nicht heilt, ob er mich befreit oder nicht befreit, ob er mich ja leiden lässt oder nicht leiden lässt, ist mir vollkommen egal. Ich vertraue dem Herrn. Und da wird der Teufel fuchswild und böse und was weiß ich, wird rasen, wenn du trotzdem glaubst und trotzdem dem Herrn liebst. Wir sollen Gottes Könige sein, wir sollen über die Schöpfung herrschen, wir sollen die Dinge unter unserer Kontrolle haben. Wir sollen über unsere Höhen herrschen, das ist kein Problem, die meisten machen das, Halleluja, Lob und dann, oh Herr, ist es so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Aber wir sollen auch über die Tiefen herrschen. Auch was in der Tiefe ist, im Untergrund. Weißt du, über das Gute zu herrschen, ist kein Problem. Das macht jeder Depp. Entschuldigung, aber so ist es. Da brauchst du nicht studieren, da musst du nichts lernen, aber über das Schlechte zu herrschen, über das Negative, da zu sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt, ich vertraue meinem Gott, ich gehe weiter, ich lasse mich nicht abbringen, ich lasse mich nicht aufhalten. Wir sollten lernen, nicht nur über das Positive glücklich sein, sondern auch über das Negative. Sag Gott Dank alle Zeit für alles, steht in der Bibel. Wir sollen unseren Einfluss ausüben in diesem System, wo wir leben, ob es gut oder schlecht ist. Wir sollen Licht und Salz sein. Deine Bedränger, du solle sie überwinden, du solle sie besiegen. Das ist, was immer so an dir rankommt. Sag doch deinem Gott ab, das hat doch keinen Wert. Nein, erst recht. Ich sage meinem Gott nicht ab, sondern ich mache gerade weiter. Wir sollen als Salz die Fäulnis aufhalten. Dieser Auftrag war, die Werke Satans zu zerstören, weiterzumachen, den Sturm aufzuhalten, den Teufel zu vertreiben, dem Teufel das Handwerk zu legen. Und Gott gab uns den Heiligen Geist. Ich habe gestern über den Heiligen Geist sehr viel gesprochen, werde ich heute wahrscheinlich auch ein bisschen mich in dem Heiligen Geist verlieren, denn es ist so wichtig, den Heiligen Geist zu haben. Wer den Heiligen Geist hat, der lebt anders. Der jammert nicht, der klagt nicht, der jault nicht, der jodelt und preist den Herrn und jubelt dem Herrn. Der ist glücklich, egal wie, mit Schuhe und ohne Schuhe, mit Hemd und ohne Hemd. Das Äußere spielt gar keine Rolle, sondern das Innere, da wird es von innen warm. So, Jesus hat den Auftrag gehabt, weiterzumachen. Und Gott gab uns den Auftrag, weiterzumachen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr sollt genauso weitermachen, wie ich es gemacht habe. Wir sollen Jesus realisieren in dieser Welt. Jesus verwirklichen. So den wahren Mensch, wie Gott es geschaffen hat, wie Gott es gewollt hat. Den sollten wir verwirklichen. Gott gab uns, in der Bibel lesen wir die Schlüssel des Davids. Die meisten wissen gar nicht, was das ist, die Schlüssel Davids. Weißt du, der David konnte zuschließen und auf sich schließen. Er hat Autorität gehabt, Schlüsselgewalt. Die Gnaden Davids, würde ich sagen. In der Bibel steht das einmal nicht nur die Schlüssel Davids, sondern die Gnaden Davids. Das haben wir alles durch Jesus Christus bekommen. David hat den König Saul ersetzt und er hat die ganze Autorität, was Saul hatte, übernommen. Das passte dem lieben Saul nicht. Der hat dagegen gekämpft. So der Teufel kämpft auf gegen dich und versucht alles dran zu setzen, dass du ja nicht die Autorität bekommst, die Gott dir geben möchte. Er widersteht und widerspricht dich, versucht dir Speer zu werfen, dich umzubringen und das x-mal im Leben. Unser Auftrag ist, Gott zu gehorchen, das Reich Gottes aufzubauen und den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Alles, was Jesus hatte, das gehört dir. Amen. Preis Gott. Alles, was Jesus hier auf dieser Erde hatte, war und wirkte, das gehört dir. Und zwar innerlich und äußerlich. Das, was Jesus geworden ist, er ist Gott gewesen, durch die Gnade Gottes und der Heilige Geist erfüllte ihn und er war in der Autorität Gottes hier und das Gleiche kannst du und ich. Das können wir gemeinsam haben. Alles, was Jesus hatte, das gehört uns heute, steht uns heute zur Verfügung. So wie ich, wie der Vater mich sandte, so sende ich euch, heißt es in der Bibel. Wir müssen nur nützen, nur gebrauchen, nur einsetzen. Die Vollmacht, die Jesus hatte, die hast du heute. Und du solltest nur diese Vollmacht recht gebrauchen und einsetzen in deinem Leben. Diese Prokura, diese Vollmacht unterschreiben. Egal. Du weißt, was dein Limit ist, du weißt, wo deine Grenze ist. Du darfst nicht mehr wie 1 Million ausgeben am Tag. Aber dann machst du weiter. Nächsten Tag kommen sie morgen wieder. Und so arbeitest du Tag für Tag. Wir sollen in seinem Namen wirken und in seinem Namen handeln. In seinem Namen diese Prokura, diese Vollmacht, diese Autorität gebrauchen. Wie heißt es in der Bibel einmal? Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Du sagst, ich kenne gar keine unreinen Geister. Doch, unreine Gedanken. Gedanken, die dich belästigen. Gedanken, die dich bedrängen. Gedanken, die dir zu schaffen machen. Gedanken, die dich runterziehen. So wie Blei einfach in die Tiefe runterziehen. Er gab ihnen Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Gegen die Dinge, die Krisen in deinem Leben verursachen. Und ich habe eines euch gestern Abend gesagt, und ich wiederhole nur ganz kurz, die Krisen und so weiter, die entstehen im Kopf. Deine Krise, die entsteht in deinem Kopf, in deinem Gehirn, in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinem Wollen. So, hier fängt alles an, dass du in deinem Kopf weißt, dieser Geist hat bei mir nichts zu suchen. Herr, du reinigst mich. Er gab ihnen Vollmacht, heißt es, für was? Gegen den Strom zu schwimmen. Anders zu denken, anders zu handeln, anders zu reagieren. Weißt du, alle jammern und klagen, aber nein, du erhebst deine Hände und preist den Herrn. Vollmacht. Vollmacht ist, dass du Spannungen aufgreifst und die Konflikte löst. Das ist, wozu Gott uns berufen hat. Und du herrsche über die Tiere und du herrsche über die Pflanzen und du herrsche über die Natur. Und in dem Moment, wo du wiedergeboren bist, bist du in diesem alten Zustand, wie der Adam war, zurückversetzt und du kannst diese Autorität gebrauchen. Und wie du die Dinge nennst, so heißen sie bis heute. Und Adam hat die Autorität gehabt, Namen zu geben. Katze ist Katze, Hund ist Hund, Löwe ist Löwe, Tiger ist Tiger. Und so heißen sie. Und du gibst den Dingen den Namen, was sie sind. Du hast Autorität, Namen zu geben, zu erkennen, was das ist. Und dann gibst du einen Namen, ein Skätzchen, verstehst du? Und Hündchen. Gebrauche deine Probleme, fang an, die Dinge zu managen in deinem Leben. Fang an, sie zu beheben oder aufzuarbeiten. Fang an, die Dinge zu regeln, richtig einzustellen, richtig zu platzieren, wo es hingehört. Lass nicht die Dinge über dich herrschen. Und du kannst natürlich, dass sie dich kommandieren und von oben herab betrachten und von oben herab dich kontrollieren. Du hast Vollmacht, die Konflikte zu beseitigen. Das ist deine Autorität. Lass dich gehen, dann geht's auch. Verstehst du, dann wirst du getrieben. Dann bist du am Schluss Treibholz von den Mächten, die dich treiben. Aber du kannst auch diese Mächte kontrollieren und kanalisieren und steuern. Du hast es in der Hand. Der Mensch hat es in der Hand. Und er soll es gebrauchen. Du solltest deine Spannungen regulieren, runterschrauben, runtergehen, runtersteigen. Du hast Vollmacht, es abzustellen, wenn du es nicht mehr willst. Bis hierher. Und hier sollen sich deine Wellen legen, Sturm. Bis hierher. Aber können wir das alles? Ja, wenn du das nicht glaubst, dann wirst du es nicht können. Nach deinem Glauben geschieht es. Du hast Autorität. Und nach meiner Bibel, Markus 16, du hast die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wenn du das nicht tust, ist dein Problem. Und nicht das Problem vom lieben Gott. Und du darfst dem lieben Gott nicht in die Schuhe schieben. Er macht das nicht für mich. Nein, das meiste macht der liebe Gott nicht. Er hat es dir aufgetragen. Die Erde gehört dir, das Leben gehört dir. Die Zeit gehört dir, der Raum gehört dir. Und er hat dich reingestellt. Und deshalb, du hast die Verantwortung, dass das so passiert, wie du es willst, wie Gott es haben möchte. Und Gott hat seinen Geist dir gegeben, dass er dich unterweist, dich lehrt und dergleichen, dass du die Dinge gebrauchst. Wie heißt es in der Bergpredigt einmal, die Friedfertigen, die werden das Erdreich besitzen. Es liegt an dir, ob du zu der Verhandlung hingehst oder nicht, ob du Frieden stiftest oder nicht, ob du den Frieden annimmst oder nicht, ob du dafür sorgst, dass Friede entsteht, die Friedfertigen. Die werden Kinder Gottes heißen. Jesus gab uns Vollmacht, den Weg des Friedens zu gehen. Ob wir den Weg gehen, ist das unser Problem. Er gab uns Vollmacht. mit den Bedrohungen des Lebens fertig zu werden. Du widersteh ihm fest im Glauben. Lass dir nicht alles gefallen. Ja, aber steht in der Bibel, wenn dich jemand auf eine Backe haut, gibt ihm auch die andere. Gewiss, es steht so vieles in der Bibel, aber du musst fragen, wo das steht. Das steht, wenn dich jemand in die Synagoge, jetzt praktisch ein Rabbiner, du bist da in der Synagoge, normalerweise hast du nichts zu suchen dort, du bist jetzt in der Gemeinde Jesu und nicht in der Synagoge, aber in der Synagoge, in der Judenschule, so, da redet jeder durcheinander, kreuz und quer, und erzählt da und so weiter. Und da kommt der Oberrabbi, gibt ihm einen Watschen, dann so, musst du Danke sagen und dann die andere Seite bieten. Verstehst du? Du darfst einem, der höher ist als du, nicht widersprechen. So hat Jesus das erklärt. Verstehst du? Aber natürlich die Christen, die denken, dass ich muss mich ohrfeigen lassen von jedermann, Hinz und Kunst. Nein, so steht nicht in der Bibel. Du bist nicht Fußabstreifer von jedermann. Wir sind Königskinder. Und wir müssen unsere Würde entdecken und wir müssen herausfinden, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Bin ich der letzte Dreck? Nein, das bin ich nicht. Und ich darf, aber wenn ich das glaube und mich so gebrauchen lasse und missbrauchen lasse und mich das alles gefallen lasse, dann ist mein Problem. Er gab uns Vollmacht, mutig, kühn, besonnen, dynamisch zu sein. Er gab uns den Geist der Liebe. Gewiss, wir müssen in der Liebe gehen, unser Leben gestalten, wenn es nicht passt. Wir ziehen uns zurück, wir gehen einen anderen Weg. Weißt du, wir haben so eine Kraft. Unser Leben gedeiht, ob es in Sodom oder auf der Anhöhe, in der kargen Gegend ist. Wir können überall mit dem lieben Gott leben und kommen mit dem lieben Gott überall zurecht. So wie Abraham. Willst du links, will ich rechts. Willst du rechts, will ich links. So, wir müssen uns nicht streiten oder mit jemandem uns in Clinch anlegen. Das ist das Gesetz des Glaubens. Das Gebot der Liebe. Viele Christen denken, ja, ich muss unbedingt mich durchsetzen. Nein, wenn es dem nicht passt, ich gehe meinen Weg und ich gestalte mein Leben. Aber ich bin mutig und ich gehe voran, lass mich nicht aufhalten. Mein Thema ist, beherrsche deine Bedrängnis und deine Bedränger. Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen. Der Teufel ist ein Räuber, ein Dieb und ein Lügner und ein Mörder. Und da müssen wir ihm fest im Glauben widerstehen. Und Jesus kam uns, volles Leben zu geben. Also beherrsche und kontrolliere dein Elend. Ja, du sagst, ich kann nichts dagegen tun. Doch, du kannst auf die Knie gehen und beten. Du kannst Gott anbeten, du kannst Gott loben und preisen. Und in dem Augenblick, wo du Gott lobst und preist, fängt Gott an zu arbeiten. Schau weg von deinen Problemen. Wir schauen zu viel, wir sind zu viel hypnotisiert, zu viel fixiert auf unsere Probleme, auf unsere Situation. Schau weg von deinen Problemen. Schau weg von deinem Leid. Wir rühmen unsere Trübsale. Preis Gott, Halleluja, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Sorgen, wir haben Kummer, wir haben Ängste, wir haben das alles da. Aber das ist nicht unser Leben. Wir leben ein anderes Leben. Unser Leben geschieht oben im Himmel. Und das ist alles vergänglich, das ist alles nur zeitlich, das ist alles nur räumlich, begrenzt. Beherrsche deine Not. Du hast Not. Du weißt vielleicht nicht, was du morgens essen solltest oder was du deinen Kindern vorsetzen solltest. Oder wie du auch zurechtkommen solltest mit den Finanzen. Du weißt es nicht, aber du weißt, ich habe einen Vater im Himmel und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Der weiß es. Beherrsche deine Enge. Beherrsche deine Komplikationen. Beherrsche deine Situation. Das Leben ist manchmal nicht fair zu einem. Ich sage dir die Wahrheit, das Leben ist nicht fair. Auch nicht bei mir und nicht bei dir, bei niemand. Das Leben ist nicht fair. Der Gerechte muss viel leiden. Das ist so. Der Gerechte muss viel leiden. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Das wird einem nicht erspart, egal wer du bist. Und wisse, wir sind nicht verlassen. Gott ist bei uns. Wir haben einen Vater im Himmel. Wir haben nicht viel, wir sind nicht stark, wir sind nicht reich, aber wir haben einen großen Gott, Lob und Dank. Besinn dich, was du hast. Nicht, was du nicht hast. Die meisten Leute schauen immer auf das, was sie nicht haben, was sie nicht sind, was sie nicht können. Schau auf das, was du bist. Wir sind Kinder Gottes. Und es ist noch gar nicht erschienen, was wir sein werden. Weißt du, wenn wir durch dieses Tal durch sind, was dann auf der anderen Seite auf uns erwartet. Gott ist unser ganzer Reichtum. Er ist unsere ganze Kraft. Er ist unsere ganze Hoffnung. Er. Und ich mache weiter. David hat so einen schönen Spruch losgelassen. Alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Quellen, alles, was ich brauche, finde ich bei dir. Alles, was ich nicht kann, das machst du, das schaffst du. Herrsche, beherrsche belege deine Bedrängnisse mit Gott und sag, der Herr ist Herr. Hab einfach Mut, geh in dein Badezimmer, nimm Lippenstift oder was für einen Stift auch immer und schreib über deinen Spiegel dein Problem drunter, deine Sorgen, deinen Kummer drunter, wenn du den Spiegel siehst, das bin ich, meine Not, meine Schwierigkeit. Und er ist Herr über alles, er ist Herr. Gibt über alles, nenn den Herrn als deinen Herrn, er ist Herr, er hat die Kontrolle. Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er Herr ist. Nicht nur eins im Himmel, in der Ewigkeit. Weißt du, wir vertrösten uns viel zu viel auf die Ewigkeit. Bleib hier. Komm runter. Gott soll Zugang haben zu deinen Sorgen, zu deinem Kummer, zu deinen Problemen, zu deinen Schwierigkeiten. Jesus hat immer wieder gesagt, Vater, ich danke dir. Denk an den Lazarus, als er tot im Grab liegt und stinkt. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Danke Gott, dass Gott dich alle Zeit hört, dass Gott dich alle Zeit versteht, dass Gott dich alle Zeit sich um dich kümmert. Ob jetzt der Lazarus stinkt und mieft und was weiß ich noch alles, das ist vollkommen egal. Das ist nicht dein Problem. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Danke Gott, dass Jesus alle Zeit dich hört, dass der Heilige Geist dich alle Zeit hört und dich mit einem unaussprechlichen Seufzen vor dem Thron Gottes vertritt. Danke Gott dafür. Und kümmere dich nicht um den stinkenden Lazarus da hinten. Aber dann drehst du dich um und sagst, Lazarus, komm mal raus. Verstehst du? Dann hast du Autorität, aber zuerst musst du danken. Und Menschen, die nicht danken gelernt haben, die schimpfen. Die regen sich auf. Die platzen. Die verlieren die Fassung. Fang an zu danken. Kümmere dich nicht um das, was daneben passiert, da hinten passiert. Fang an zu danken. Da ist die Krankheit, da ist Operation, da ist was weiß ich, was alles ist, da ist die Katastrophe pur. Danke Gott, Herr, du siehst, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Ich verstehe dich manchmal nicht, deine Wege sind manchmal unklar für mich, unverständlich, deine Gedanken, die kapiere ich nicht, sind mir viel zu hoch. Und du bist manchmal nicht fair, es scheint so aus, aber ich danke dir, dass du mich kennst und mich angenommen hast und ich dein Kind sein darf. Und dann, Lazarus, komm raus. Schizophren, verrückt, aber sonst kommst du nicht weiter. Unsere Siege kommen durch den Geist Gottes, der so aus dem Hinterhalt plötzlich auftaucht. Der Heilige Geist kommt, wenn du anfängst, Gott zu danken, Engel fangen sich um dich herum zu lagern. In aller Liebe. Die Kraft Gottes fängt an zu wirken. Plötzlich bist du magnetisch, ziehst die Dinge an. In aller Liebe. Da wunderst du dich, was ist mit mir los? Es passiert von selbst, ich habe gar nicht gebeten und es kommt. Und du siehst Sonderangebote, du siehst plötzlich offene Türen, du siehst plötzlich das und jenes. Verstehst du, was du vorher gar nicht gesehen hast? Manchmal werden sogar wegen dir die Preisschilder ausgewechselt. Da kommst du in die Tankstelle und da geht gleich der Benzinpreis runter. Warum? Weil jetzt die Zeit ist, verstehst du, wird umgestellt. Nur weil du es bist. Der Heilige Geist verschafft uns Kraft vom Hinten her, aus dem Hinterhalt. Und das alles ist, was Gott bewirkt. Paulus sagte, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Paulus bekam sein Elend in den Griff, seine Bedrängnisse, Steinigung und wilden Tieren ist er vorgeworfen worden. In der Arena hat er gekämpft. Muss vorstellen, was er alles durchgemacht hat. Als Gläubiger. Du denkst ja, wenn ich an Jesus glaube, das ist wunderbar. Halleluja, sitze ich in der Versammlung und erbaue mich, bete in Zungen. Verstehst du? Von wegen. Mit Löwen musst du kämpfen. Und die Löwensprache musst du lernen. Das ist, wie du dann vorangehst. Ja, mit wilden Tieren hat er gekämpft. Was auch immer es. Er bekam sein Elend in den Griff. Und erst bekam er sein Elend in den Griff, als er aufgehört hat zu kämpfen. Wer noch kämpft, hat schon verloren. Wenn du gegen irgendeine Sache kämpfst und ankämpfst und sagst, ich muss mich dagegen stellen und dich dagegen stemmen und was auch immer ist, du hast verloren, brauchst nicht mehr weitermachen. Der Kampf ist sein. Der Kampf ist des Herrn, nicht dein Kampf. Was hat der Herr zum Paulus gesagt? Lieber Bruder, mein Kind, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus war ein Pharisäer. Und ein Choleriker, der denkt, ich muss hart bleiben. Von wegen. Je weicher er geworden ist, desto stärker ist der Herr in ihm geworden. Du musst also nicht nur auf dich schauen, sondern auf das, was Gott in dir ist. Und was Gott in dir schafft. Lass dir dann meiner Gnade genügen. Als er seine Schwachheit zuließ, als er das akzeptierte, als er annahm, Ich bin schwach. Ich kann mich nicht verteidigen, mir fällt nichts ein. Aber trotzdem hat er sich gewagt, bei Agrippa und Felix sich zu verteidigen. Die haben alles Redner gebraucht und Fürsprecher gebraucht und Rechtsanwälte gebraucht. Aber der sagt, ich mache das allein. Der Heilige Geist wird mir die richtigen Worte im richtigen Augenblick geben. Und der Heilige Geist hat ihm die Worte gegeben. Dann sagt der Felix, du, es fehlt nicht mehr viel und ich werde auch noch Christ. Weißt du, wenn du die Salbung, den Heiligen Geist hast, dann redest du überzeugend. Dann redest du aus dem Herzen heraus. Dann redest du aus dem Heiligen Geist heraus, aus der übernatürlichen Welt. So, er liest seine Schwachheit zu. Er hat sich damit abgefunden und finde dich mit deiner Situation ab, wie es ist. Und je weniger du dagegen kämpfst, desto einfacher wird dein Leben. Desto einfacher wird dein Leben. Paulus fing erst richtig an zu leben, als er aufhörte zu hadern. Ich muss hart bleiben. Puh, du kannst dich noch so hart anstellen, wie du willst. Du wirst doch weich geklopft. Aber er sagt, ich lasse mich in die Hände Gottes fallen. Ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Und ich will am liebsten ganz schwach sein, ganz tief unten liegen. Und ich weiß, mit der Gnade Gottes, mit der Kraft Gottes werde ich stark sein. Beherrsche deine Bedrängnisse, beherrsche dein Elend. Bekomm das alles in den Griff. Hab alles unter Kontrolle. Und zwar anders, als du denkst. Genau durch Opposition, durch die Gegenseite. Verstehst du? Einfach tu das Gegenstück. Der Teufel versteht nicht, wenn man genau das Gegenteil macht. Da wird er schwach. Da verliert er. Handle genauso entgegengesetzt. Stehe darüber. Heinrich Heine hat einmal gesagt, in der kleinen Brust eines armen Menschen kann so viel Elend sich verstecken, da glaubt man das gar nicht, was sich alles so in so eine kleine Brust sich verstecken kann. Du glaubst gar nicht, wie viel Elend, wie viel Not, wie viel Leid in deinem Herzen drin ist. In all den Jahren, was sich da alles angesammelt hat. Du kannst bald gar nicht mehr weinen, weil du gar keine Tränen mehr hast. Römer Kapitel 8, Vers 34, lass uns ganz kurz angucken, diese Verse. Wer wollte es wagen, uns zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für uns gestorben, schreibt Paulus. Ja, noch mehr, er ist ja vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Dort tritt er jetzt für uns ein vor Gott. Römer 8, Vers 34. Also, könnte uns von Christus noch irgendetwas trennen, von seiner Liebe? Christus ist für dich. Wenn du das weißt, Bruder, Schwester, dann hast du die richtige Rüstung. Dann brauchst du nicht viel beten. Du weißt, der Herr ist für mich. Wer kann gegen mich stehen und gegen mich bekämpfen und bedrücken? Römer 8 weiter. Leiden und Angst vielleicht. Verfolgung oder Hunger. Armut oder Gefahr. Oder gewaltsamer Tod. Man geht wirklich mit uns um, schreibt Paulus in der modernen Übersetzung, wie schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt, getötet wie Schafe, werden wir dahin geschlachtet. Aber dennoch mitten im Leid triumphieren wir. Und wir sind mit dir verbunden und wir sind von dir geliebt. Weiter schreibt Paulus hier im Römer 8. Denn ich bin gewiss und sicher, und ganz sicher sogar, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, noch Hohes oder Tiefes, sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die wir in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt bekommen haben. Du hast es in dir. Und ich kann niemand trennen. Deshalb sei stark. Da heißt es weiter noch. Und dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles. Mitten im Leid. Durch die Verbindung, die wir mit Gott haben. Und die Frage ist, wenn du Schwierigkeiten und Bedrängnis hast, hab Verbindung nach oben. Das rote Telefon, das muss klingeln können. Dass du den Thron Gottes anrufst und sagst, danke Herr. Ich weiß nicht, was die da draußen alles machen. Danke Herr, es wird schon geschehen. Mitten im Leid triumphieren wir über alles. Fang an, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wir hatten hier mal in der Gemeinde eine Aktion gemacht. Weißt du, jeder hat Probleme und ich habe solche, Klebepapier mitgebracht, dass du unter deiner Fußsohle dein Problem unterschreibst und unter deiner Fußsohle das Problem rumträgst. Vielleicht können sich noch einige erinnern. Du sollst auf Schlangen und Skorpionen, du sollst über deine Probleme gehen, nicht nur auf feurige Kohlen, sondern über deine Probleme. Weißt du, wenn du dann sitzt und dann deinen Fuß übers Kreuz legst, da kannst du sehen, kann der Nachbar sehen, worüber du stehst. Ja. Wir sollen demonstrieren, Satan unter meine Füße, mitten im Leid triumphieren. Weißt du, das haben die ersten Christen gemacht. Die ersten Christen, als sie in die Arena reingeschickt worden sind, im Kolosseum in Rom, da sind sie reingekommen, Löwe, komm her, friss mich. Und die Löwe wussten nicht, was sie anstellen sollen. Wir haben berichtet, dass die Löwen verwirrt waren, dass die Christen nicht Angst hatten, weil sie die wilden Tiere jagen und die haben Spaß am Jagen, wenn du läufst. Aber wenn du auf sie zurennst und sie begrüßt und sie empfängst, empfang deine Probleme mit Freuden. Kommt her, Krankheit. Kommt her, Tod. Komm her, Gefängnis. Komm her, Sorge. Komm her, Konflikt. Komm her, Krise. Du wirst merken, plötzlich zieht sich die Krise langsam, aber sicher zurück. Was? Das ist unmöglich. Aber wenn du Angst hast, und der Teufel achtet ganz genau, wie du reagierst, ob du mutig und kühn bist, und Gott hat uns den Geist der Kühnheit gegeben, der Liebe zu ihm. Wir lieben Gott und wir wissen, Gott ist bei uns und mit uns. Und jetzt gehen wir auf die Probleme direkt zu. Komm her, komm her. Verstehst du? Dann musst du sehen, was mit den Problemen passiert. Komm her. Wir sollen furchtlos sein. In der Bibel heißt es, fürchtet euch nicht. Mitten im Leid triumphieren wir. Zeigen wir die Faust. Oder beide Fäuste am besten. Ja, triumphieren. Was bedeutet triumphieren? Ein Siegeszeichen, Victory. Mittendrin im Leid triumphieren wir über alles. Wir sollten wieder triumphieren lernen. Die meisten Leute haben verlernt. Ja Gott, wir haben Probleme, wir haben Sorgen, wir haben Kummer. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir fangen an zu heulen. Wenn du Probleme hast, fang an zu lachen. Statt zu heulen. Ja, schizophren. Die Psychologen klopfen an den Kopf. Die verstehen die Welt nicht mehr. Weißt du, wir sollen anfangen zu triumphieren und nicht gleich uns entsetzen und erschrecken. Geschwister, bete schnell. Jetzt kommt was auf mich zu. Im Kampf. Weißt du, wie im Kampf richtig gekämpft wird? Die Israeliten sind 7-mal und am 7. Tag 7-mal nochmals dazu um die Mauer gezogen, um Jericho. Und dann haben sie ein Feldgeschrei gemacht. Feldgeschrei. Verstehst du? Da sind die Geister aufgewacht. Was ist denn da los? Die meisten Christen machen Feldgeheule statt Feldgeschrei. Fang an, ein Feldgeschrei zu machen über dein Problem, was es auch immer ist. Ein lautes Feldgeschrei veranstaltet. Nicht nur, verstehst du? Da wird sich keine Maus verziehen. Aber mach ein Feldgeschrei. Mauern fallen, wenn wir anfangen zu triumphieren. Mauern fallen, wenn wir in guter Stimmung sind. Mauern fallen und wir haben den Sieg, wenn wir an den Sieg glauben und Feldgeschrei machen. Derjenige, der nicht an den Sieg glaubt, wird kein Feldgeschrei machen. Aber unsere lieben Indianer, die haben an einen großen Geist geglaubt. Verstehst? Wo ist denn ein großer Geist? Wo ist der Heilige Geist bei den meisten Pfingstlern? Ja, betet, bitte, bitte, betet. Nein, da wird nicht gebetet. Wir sollen Feldgeschrei machen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit Ross und Mann und Wagen hat sie der Herr geschlagen, hat die Miriam gesungen auf der anderen Seite vom Roten Meer. Wir müssen wieder triumphieren lernen über unsere Ängste. Ja, ich habe Angst. Fang an zu jubeln, zu jodeln, zu jauchzen oder was auch immer ist. Wir triumphieren. Weißt du, indem wir den Sieg des Herrn preisen, den Sieg des Herrn proklamieren. Groß ist unser Gott, unter diesem Zeichen siegen wir. Und dann nimmst du ein Kreuz und trägst und sagst, unter diesem Zeichen siegen wir. Da kriegt der Teufel Angst. Der soll die Hosen voll kriegen. Entschuldigung, aber so ist es. Ja, aber ja, da darf man nicht spaßen mit diesen Dingen. Nein, mach ein Feldgeschrei. Hör auf, deine Minderwertigkeit einzureden. Hör auf das Negative zu hören ständig. Hör auf, das Böse zu beachten. Ja, die sind so groß, die sind so viele. Guck mal, der Gideon, was hat er gemacht? Weißt du, Gott hat so reduziert seine Mannschaft, seine Armee, von 30.000, über 30.000 waren es, nur noch auf 300 Männikens. Runter, doch so viel. Und dann diejenigen, die wirklich an die Macht Gottes glauben, die wirklich an den Sieg glauben, und es blieben nur 300 übrig. Und diese drei haben nur leere Krüge genommen, keine vollen Krüge mit Sprengstoff oder sonst noch was. Leere Krüge und ein paar Fackeln, und da haben sie ein bisschen rumgefackelt und so getan, und der Herr hat die Verstärkung gemacht. Und ich sage dir, wenn Gott für uns ist, dann dröhnt es mit 120 Pfund, da platzen denen die Ohren. Und da hört sich an, als wenn eine riesige Armee kommt. Und dann laufen die, und obwohl sie niemand jagt. 300 Männchens bei Gideon. Unsere Verstärkung muss der Herr sein. Und in dem Augenblick, wo der Herr unsere Verstärkung ist, unser Verstärker, dann geht's los. Wir sollen anfangen zu triumphieren und uns nicht auf das gottlose Geschwätz sich einzulassen. Das darf man nicht, man muss da vorsichtig sein, die werden beleidigt, die kriegen Komplexe, die armen Leutchen da. Weißt, dich kann niemand beherrschen, es sei denn, du lässt es und erlaubst. Dein Glaube bestimmt es. Wenn wir nicht zulassen, dann wird uns niemand anders kontrollieren können als Gott. Ich stehe unter Gott. Auch wenn ich Mutterseelen allein bin. Ich stehe unter dem Herrn. Der Herr ist mein Schild. Der Herr ist mein Schirm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wir triumphieren, wenn wir uns bewusst auf der Seite des Siegers stellen. Und die Menschen sehen Gott nicht. Du siehst ihn, du kennst ihn, du bist ein Kind. Und wenn Gott dir die Augen öffnet, dann siehst du plötzlich, bei uns sind mehr als bei denen. Unser Leben ist umgeben von feurigen Rossen. Verstehe, sie stehen da mit automatischen Waffen. Mit feurigen Rossen. Wie auch immer. Wenn wir der Botschaft des Sieges glauben, dann haben wir gesiegt. Verstehst du? Wir müssen glauben, wir haben gesiegt. Und dann fallen wir raus. Dann gehen wir auf die Feinde zu. Da laufen wir vor den Feinden nicht weg. Wenn wir uns mit Jesus identifizieren, dann werden wir auf der Seite des Siegers sein. Aber das Problem ist, die Christen sind gar nicht so sicher mit ihrer Erlösung, mit ihrem Heil und mit ihrer Seligkeit. Weil die vielleicht nur Finger gestreckt haben. Aber wenn du so richtig dich für den Herrn entschieden hast mit Haut und Haaren und dabei warst, als Gott aus dir eine neue Schöpfung gemacht hat, dann bist du überzeugt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Da gibt es keine Diskussion, kein Wenn und kein Aber. Fang an, nach dem Reich Gottes zu trachten. Egal was es ist. Fang an, für das Reich Gottes zu arbeiten. Fang an, für das Reich Gottes zu spenden. Fang an, für das Reich Gottes, ja, dich einzusetzen. Und du wirst sehen, was alles dann passiert. Plötzlich streitet der Himmel für dich. Bei uns sind mehr als denen, die da draußen sind. Viele schauen nur auf das, was vor ihnen liegt. Weißt, wir sind nur ein paar Händchen. Verstehst du, eine Handvoll Leute, was sind wir? So eine kleine Schar. Aber wie steht es in der Bibel? Du kleine Herde, es ist meines Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Zwei oder drei, ihr seid in der Mehrzahl. Der ganze Himmel ist auf eurer Seite. Wir müssen da gar nicht so klein denken, 200. Nein, da ist der ganze Himmel, Millionen Engel sind um uns herum. Viele leben nur für sich selbst und denken nur an sich selbst und schauen nur auf sich selbst und sind nur deshalb so schwach, weil sie nur auf sich selber schauen. Hör auf dich selbst zu schauen. Schau weg von dir und schau auf den Herrn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der hat Ja gesagt und hat auch Amen gesagt. Viele versagen, weil sie nur auf sich schauen, nur für sich selbst sorgen, nur für sich selbst leben, nur an sich selber denken. Nur was ist mit mir? Schau weg von dir. Du bist gar nichts. Wir sind alles Null. Aber je mehr Null dahinter ist, er ist die Eins. Das ist eine Million, eine Milliarde, eine Trilliarde und Billion und was weiß ich alles. Das hört gar nicht mehr auf. Je mehr Null da ist, da musst du nur noch nachher ein Zeichen setzen, wie viel Null dahinter stehen. Je weniger du bist, umso mehr ist der Herr. Das ist das Geheimnis. Viele sorgen sich viel zu viel für sich und viel zu wenig für Gott. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann sorgt der Herr für dich. Dann passiert das genau das, was passieren soll, was du wünschst, was du brauchst. Dann kannst du deine Wege dem Herrn befehlen und er gibt dir, was dein Herz sich wünscht. In Haggai Kapitel 1, Vers 4 und folgende Verse sind interessante Gedanken. Ich möchte es einfach in den Raum stellen heute, weil es ist so wichtig. Wie überwinde ich meine Bedrängnis, ist mein Thema. Meine Schwierigkeiten. Hier heißt es, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Alles perfekt, wunderbar. Aber dieses Haus, mein Haus, Haggai Kapitel 1, Vers 4, aber mein Haus liegt wüst. Mein Haus, das Reich Gottes, ist brach. Nun, so spricht der Herr, achtet doch darauf, wie es euch ergeht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und frisst eigentlich und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und sauft und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt doch euch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einem löchrigen Beutel, das zerrinnt und vergeht und verschwindet. Der Herr hat deine Finanzen. Verstehst du, das sind so Bedrängnisse. Das meiste in unserem Leben scheitert am Geld. Ich weiß nicht, wie es euch ist. Die meisten Ehen gehen am Geld auseinander, wie auch immer ist. Beherrsche deine Finanzen, beherrsche deine Ernährung, deine Kleidung, dein Wohlbefinden, was hier heißt. Wie macht man das? Indem du es dem Herrn zuerst mal zur Verfügung stellst. Das, was du hast, deinen Zehnten zurückbringst dem Herrn. Gib dem Herrn den Zehnten und er sagt, ich will die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten. Weisheit und Verstand, so dass du womöglich sogar Geld auf der Straße findest. In aller Liebe. So, wir müssen lernen, wieder dem Herrn zu dienen. Und dann prüf mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftun könnte. Prüf mich. Das ist die einzige Stelle, wo du Gott prüfen darfst. Teste mich. Weißt du, Gott ist so, über so viele Christen enttäuscht. Die wollen alles von Gott haben, aber die tun nichts für Gott. Die wollen bedient werden vom Herrn, aber die dienen nicht dem Herrn. Die wollen gut behandelt werden von Gott, aber die behandeln Gott nicht gut. Der liebe Gott weint und ist traurig. So, es kommt alles zurück. Wenn du Gott treu warst, kannst du damit rechnen, dass Gott auch zu dir treu ist und dass Gott dich nicht in den Stich lässt und dass Gott für dich sorgt. Wie sollen unsere Anteile am Reich Gottes kaufen, sich beteiligen am Reich Gottes? Jetzt einfach sorg für deine Anteile, sammel Schätze, die im Himmel sind und fang an zu triumphieren. Das ist so ein Antrag, so ein Beitrag. Weißt du, nicht nur fromme Sprüche machen, verstehst du, Liebe heilen und dann, es steht geschrieben. Nein, fang an richtig zu triumphieren. Herr, ich danke dir, ich lobe dich, ich preise dich, das ist das, was ich dir geben kann. Ich habe nicht viel, aber das Schärflein hier, das ist, was ich dir zur Verfügung stelle für das Reich, für das Evangelium. Marschiere um dein Jericho und dann ein Feldgeschrei. Auch wenn die da auslachen. Ich kann mir vorstellen, die Leute dort auf Jericho, das sind die Israeliten, das sind die Frommen, so deppert, so blöd, so verklemmt, verstehst. Aber die sind um die Mauer marschiert, die haben nicht geredet. Aber am letzten Tag, das war so, weißt du, da waren sie so geladen, da explodierte mit diesem Feldgeschrei. Bevor uns Gott segnet, testet er unsere Treue in aller Liebe. Bevor er uns segnet, testet er unsere Disziplin. Bevor Gott uns segnet, testet er unser Stehvermögen. Sind wir bereit, nochmals und nochmals und nochmals und nochmals und nochmals um die Mauer zu marschieren? Nur der macht das Rennen, der bis zum Schluss durchhält. Nur der macht das Rennen, der bis zum Schluss durchhält. Der nicht nach 7 Tagen aufgibt, sagt, jetzt sind wir schon 7 Tage um die Mauer marschiert, sondern am 7. Tag nochmals 7-mal marschiert. Und weitermacht, bis zum Schluss. Wie heißt es in meiner Bibel? Sei getreu bis in den Tod und ich will dir die Krone des ewigen Lebens geben. In der Offenbarung, im Sendschreiben. Treu sein bis zum Schluss, nicht nachgeben. Nur der bekommt sein Elend im Griff, der bis zum Ziel kämpft, bis die letzte Treppe, bis der letzte Schritt, bis die letzten Meter erreicht sind, der nicht aufgibt, auch wenn er Seitenstich hat, nicht kapituliert. Weißt du, nicht nur bei der ersten Umrundung, Herr, ich habe es nicht geschafft, aber ich bin schon einmal rumgelaufen. Bis zum Schluss 7-mal. Auch der Naaman wurde nicht geheilt, als er sich das erste Mal im Jordan tauchte. Auch das 5. Mal nicht. Erst als er sich das 7. Mal tauchte, als er wirklich vollkommen, absolut, und sagt, jetzt bin ich verrückt, noch einmal runter und dann ist es egal. Und dann wurde sein Fleisch erstattet und sein Fleisch wiederhergestellt. So viele Leute wollen geheilt werden, aber sie sind nicht bereit, 7-mal in Heilungsgottesdienst zu kommen. Die denken, das 1. Mal, da muss das Wunder passieren. Nein, vielleicht das 70. Mal. Erst beim 70. Mal. Aber Herr, so lange? Ja. Gib dich nicht auf. Wie überwinde ich mein Elend, mein Zustand, indem ich dranbleibe bis zum Schluss? Du wirst nichts mehr geben, und nichts und so weiter, du wirst nichts mehr, dann, ich habe jetzt alles gegeben, jetzt, ich werfe mich selbst jetzt im Opferkorb Und das ist der Moment, wo du dich selbst in den Opferkorb wirfst und wo der Herr dann anfängt, das zu tun, was du willst, dass es getan wird. Genieße und gebrauche deine Freiheiten jetzt, heute, die du hast. Geh einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal um dein Jericho rum, am siebten Tag. Du denkst, ich habe genug getan. Nein. Der Pharao, der steht in den Startlöchern und versucht, den Druck auszuüben. Der lässt sich immer nur bröcklesweise laufen. Ja, ihr könnt gehen, aber die Frauen bleiben hier. Nein, Mose sagt, wir gehen alle mit. Ja, aber dann bleiben die Kinder hier. Dann bleiben die Tiere hier. Weißt du, der Pharao will dich nicht komplett gehen lassen. Wir müssen radikal sein. Und nur Radikale gewinnen die Welt. Und nur die Radikalen erreichen das Ziel. Und bist du radikal genug zu dir selbst, zu der Situation? Ich muss. Komm, mich um, ist es mir vollkommen egal, ich mache es. Du musst jetzt also radikal sein, wenn du von Gott was haben willst, wenn du deine Schwierigkeiten besiegen musst, möchtest. Und jetzt musst du dich umstellen und einstellen. Du musst jetzt anfangen, tabulos zu sein und sagen, nein, mich stört das alles gar nicht. Was der Pfarrer denkt, lass ihn denken, so viel er will. Lass die Presse schreiben, so viel sie will. Lass die Leute reden, so viel sie wollen. Ich werde das machen, was Gott mir aufgetragen hat. Und wir werden von der Welt nicht verstanden. Der Gläubige wird nicht von der Welt verstanden. Ob er glaubt oder nicht, aber das ist so. Die Welt versteht dich nicht. Denn wir sind nicht von der Welt. Wir sind ein Fremdkörper. Wir glauben etwas, was etwas Übernatürliches, etwas Göttliches, etwas Himmlisches, etwas Ewiges. Das ist nicht von dieser Welt. Das steht in keinem Schulbuch. Das lernt man nicht auf der Uni. Werde tabulos. Lass dich nicht reinlegen von Leuten. Der Teufel versucht einzureden und sagt, ja, aber das steht so geschrieben, der Professor hat so gesagt und der Spezialist hat so gesagt. Nein, bilde dir deine eigene Meinung. Das, was du hier drin hast, was du glaubst in deinem Kopf, das passiert. In aller Liebe. Und du musst lernen, die Geheimnisse Gottes, die Wahrheit Gottes zu bewahren, in deinem Kopf zu behalten. Er hat mir gesagt, ich werde gesund werden. Wie? Durch was? Vielleicht durch einen Apfel. Und nicht durch die Tablette. Weißt du, der Herr muss dir dein Verständnis öffnen und du musst lernen, dein Innenleben zu entwickeln. Du musst lernen, mit dich selbst dich zu beschäftigen. Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Wie soll es mit mir weitergehen? Dank meiner Bedrängnisse. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelcher Belagerung, dass jetzt die Russen kommen oder die Amerikaner kommen oder die Chinesen kommen. Es kann sein, dass sie mal kommen und uns besuchen. Verstehst? Aber deine Probleme, die sind alle greifbar nahe. Du musst nur deine Hand ausstrecken und schon packen sie. Eine Armlänge, gar nicht so weit weg. Die sind alle da, zu Hause. Du bist noch nicht mal aus der Tür raus, dann ist schon die Luft dick. Du musst lernen, mit dir selbst angstfrei zu sein. Furchtlos zu sein, mit dir selbst. Und das lernst du nur, wenn du mit der Salbung, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest. Der Heilige Geist ist unser Tröster, unser Beistand, unsere Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen. Ja, für was? Um besser schlafen zu können? Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet, dieses Wort Kraft ist Dynamit. Es ist Sprengstoff. Du bekommst von Gott Sprengstoff, dass du rausgehst und ja, die Türen aufbrichst und sprengst im Namen Gottes. Du musst lernen, mit dem Heiligen Geist, der Salbung zusammenzuarbeiten, dass du mit dem Heiligen Geist gehst und sagst, der Heilige Geist ist bei mir. Nicht nur Jesus ist bei mir, er ist im Himmel. Manche täuschen sich und sagen, der Jesus ist bei mir. Das ist nicht wahr. Er sitzt zu der Rechten der Majestät Gottes. Stephanus hat es gesehen, der Himmel ist offen, er ist dort. Der Herr Jesus ist nicht hier, aber der Heilige Geist wird bei euch ewiglich bleiben. Und die meisten Leute haben keine Ahnung, was der Teufel versteht, uns seinen Glauben zu schwächen. Jesus ist bei uns. Nein, der ist nicht da. Jesus ist nur durch den Heiligen Geist gegenwärtig, wo zwei oder drei zusammenkommen. Aber er ist auch nicht gegenwärtig. Nur sein Geist. Aber weißt du, der Teufel erzählt uns Quatsch. Frommen Quatsch, religiösen Quatsch. Jesus ist bei uns. Ja, durch den Heiligen Geist ist Jesus bei uns. Aber der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Und es ist gut, dass ich weggehe. Und wenn ich nicht weggehen würde, würde der Tröster, der Heilige Geist, nicht kommen. Wach auf. Und Denk drüber nach, der Heilige Geist. Und weil der Heilige Geist bei mir ist, bin ich immer in der Gegenwart Jesu, bin ich mir Jesus bewusst. Ich weiß, der Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, derselbe Geist wird auch mich lebendig machen und mir helfen. Derselbe Geist wird mich heilen. Derselbe Geist, der Jesus Kraft gegeben hat, auf dem Wasser zu gehen, der wird auch mir helfen, auf dem Wasser über meine Probleme zu gehen, über meine Schlangen und Skorpione zu treten. Derselbe Geist. Aber wir müssen mit dem Heiligen Geist und nicht nur mit Jesus. Jesus ist süß und nett, ich liebe Jesus, ich freue mich über Jesus. Weißt du, aber der ist nicht da, der ist beim Vater, der ist in den Himmel hochgefahren und er wird wiederkommen. Wenn er da wäre, müsste er gar nicht wiederkommen, ihr Lieben. Denk drüber nach, mach dir Gedanken und lass dich nicht belügen. Aber der Heilige Geist, der Tröster, der ist alle Tage bei uns, Lob und Dank. Und ich bin so glücklich, dass ich den Heiligen Geist haben kann und darf und dass ich im Geist beten kann, dass ich im Geist wandeln kann, dass ich im Geist den Namen Jesus anrufen kann. Und wenn ich handle, wenn ich etwas tue, ich tue im Auftrag Jesu. Nicht, weil Jesus bei mir ist, nein, weil er geboten hat, handelt, Dämonen vertreiben, was Giftiges trinken. Oder dies und jenes, wenn wir tun. Wir tun es im Auftrag Jesu. Die Christen bringen alles durcheinander. Und durch diese Verwirrung haben wir den ganzen religiösen Zirkus. Wenn du überleben willst, du musst aufhören, religiös zu denken. Du musst anfangen, biblisch zu denken. Heiliger Geist, komm in mein Leben, erfüll mich. Nimm deinen Geist nicht von mir, Herr. Das ist, was wir beten dürfen. Lass deinen Geist in mir. Und deshalb fragt Paulus, als er nach Ephesus kommt, Apostelgeschichte 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Versteht? Ja, wir sind getauft auf den Namen Jesus. Das bringt dich nicht weiter. Du brauchst den Heiligen Geist. Und selbst wenn du auf den Namen Jesus getauft bist, hängst du doch an deine Zauberbücher. Und die mussten die ganzen Zauberbücher verbrennen zuerst mal. Und dann konnten sie den Heiligen Geist, den Tröster, die Kraft von oben empfangen. Und dann breitet sich das Wort Gottes aus. Und dann sogar die Schweißtüchlein von Petrus, sein Taschentuch hat Wunder und Zeichen gewirkt. Überwinde deine Bedrängnisse. Wir gehen schweren, harten Zeiten entgegen, Brüder und Schwestern. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Ich sage euch eines, ohne den Heiligen Geist werden wir die Zukunft nicht schaffen und meistern. Wir brauchen die Salbung. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wirst du in der Depression verfallen. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wirst du verzweifeln, wirst du die Orientierung verlieren. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, wirst du mit Jesus nichts anfangen können. Ja, er ist da, verstehst? In der Kirche, ja, dem Namen nach. Aber in Wirklichkeit ist Jesus nur da, wenn der Heilige Geist da ist. Verstehst? In der Wirklichkeit. Dann wirst du den Überblick verlieren, die Nerven verlieren. Die beste Medizin ist, werde voll Heiligen Geistes. Fang an, Gott zu loben, zu triumphieren. Der Heilige Geist macht dich zu einem anderen Menschen, zu einem Kämpfer Gottes. Beherrsche deine Bedrängnisse, was es auch immer heißt. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, dann brichst du aus dem Gefängnis raus. Dann schüttelst du die ganzen Bedrängnisse ab. Der Heilige Geist macht dich anders. Was macht der Heilige Geist? Der macht dich bescheiden. Das ist nicht nur, ich triumphiere, Halleluja, das Luftfechten. Und so viele sind nur so Luftfechter. Der Heilige Geist macht dich bescheiden, demütig, hol dich runter auf den Teppich. Wie heißt es dann in der Bibel? Die Demütigen und Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Weißt du, du wirst so ganz klein, du wirst merken, in mir ist nichts Gutes. Nichts wohnt in mir Gutes, aber der Heilige Geist, der macht Persönlichkeiten, der schafft mich, der macht mich, bringt mich raus. Und du wirst bald dich so aufrichten können und kannst sagen, mit dem Herrn kann ich das. Und der Heilige Geist leitet mich, das so und so zu machen. Wir werden die Leitung des Heiligen Geistes so brauchen, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes, die der Geist leitet. Und wenn du das Neue Testament liest, ab der Apostelgeschichte, da geht es so viel um den Heiligen Geist. Da geht es um den Heiligen Geist. Weißt du, da werden wir in die Tiefen der Gottheit hineingespürt. Weißt du, da hören die Wunder und Zeichen auf. Ein bestimmtes Maß. Weißt du, hören die Wunder auf, da brauchst du keine Wunder. Die sind nicht mehr nötig, weil du vom Geist geleitet bist. Und bist selbst ein Wunder. Bist selbst ein Wunder. Ich betone ganz bewusst, weißt du, der wahre Mensch ist der Mensch, der voll Heiligen Geistes ist. voller Kraft, voller Lob, voller Herrlichkeit. Aber der ist demütig und bescheiden. Der muss nicht ganz groß auftrumpfen. Unser Triumph ist ein innerer Triumph. Ein Triumph in unseren Herzen. Da jubeln wir und jauchzen wir. Oh, da kribbelt es in meinen Gebeinen, wirkt es wie Feuer, heißt es einmal beim Propheten. Der wahre Mensch, der stellt sich der Wahrheit. Das ist der wahre Mensch, der weiß, was die Wahrheit ist. Der lügt sich nicht was zusammen und macht sich nichts was vor. Der vom Geist erfüllte Mensch ist ein Realist. Christen sind Realisten. Nicht nur und das Geheule. Nein, der steht fest und unerschütterlich. Ich möchte lieber ruhig bleiben und aber alles unter meine Füße haben und die Kontrolle behalten über Krankheit, Tod, Elend und alle die Bedrängnisse. Lass die schimpfen, lass die spotten und so weiter. Der Mensch, der den Heiligen Geist hat, der kann beides. Haben und nicht haben, sein und nicht sein. Der kann First-Class-Hotel übernachten und er kann in der Bruchbude oder im Schafstall übernachten, wenn es sein muss. Das ist kein Problem für den. Aber weißt du, da gibt es so viele Leute, ja, ich kann nur, wenn es mir gut geht. Nein, du kannst sogar ja, im Schweinestall übernachten, wenn es sein muss. Das ist kein Problem. Aber weißt du, der wahre Mensch, der wahre Gottesmensch, der kann beides. Der kann haben und nicht haben, sein und nicht sein. Wir überleben, wenn wir einfach wissen, der Herr ist mit uns überall, auch in der Hölle. Ja, bitte, wir kommen ja nicht in der Hölle. Aber meine Lieben, solange wir leben, wir müssen durch die Hölle durch, durch das Höllental. Und ob ich wanderte im Finsterntal, was ist das? Das ist die Hölle. Fürchte ich kein Unglück. Dein Stab und Stecken trösten mich. Ich halte mich fest an dir, lieber Gott. Ich habe beides gelernt, sagt Paulus. Wer überleben will, der muss willig und bereit sein, sich zu verändern. Du willst deine Situation beherrschen, du musst bereit sein, dich anzupassen, dich mit der Situation zu arrangieren, die Situation anzunehmen und dann sagen, komm, wie können wir das am besten machen? Wie managen wir das am besten? Was für eine Lösung haben wir hier? Du weißt es, die Welt ist dahingegeben, die Welt geht vor die Hunde, geht bergab. Du weißt also, die Welt ist nicht zu retten und versuch die Welt nicht zu retten durch Klima oder Aktionen und welche Aktionen auch immer. Auch wenn du Wasserstoff fährst und keinen Auspuff mehr hast von deinem Auto, vollkommen egal. Verstehst? Sei nicht so pingelig. Die Welt geht weiter. Und die geht weiter mit und ohne Frau Merkel. In aller Liebe. Die Welt geht weiter. Gott wird sein Volk durchbringen und Gott wird für seine Kinder sorgen. Also diese Bedrängnisse, wir dürfen nicht die Bedrängnisse, was die Politiker uns suggerieren, die Massenmedien uns suggerieren, als Bedrängnisse nehmen. Wir müssen eines wissen, der Gerechte wird seines Glaubens leben, egal wo. Im Gebirge, in der kargen Gegend oder unten im Tal von Sodom. Und wenn es wirklich so hart wird und ins Gericht kommt, Gott wird uns aus Sodom und Gomorra rausführen, so wie er Lot rausgeführt hat. Du musst nicht Angst haben, du wirst dein Grab bei den Gottlosen finden. Meine Bibel lehrt ganz was anderes. Der Gerechte wird nicht sein Grab dort finden. Aber nebenbei. Aber du musst was tun dazu. Von nichts kommt nichts. Ich denke nur an die Geschichte, die vorhin von Jericho euch erzählt habe. Die Hure Rahab, sie wusste, Jericho ist verloren. Jericho wird fallen. Aber sie wollte gerettet werden. Sie wollte gerettet werden als Kundschafter. Ich rette euch, ich helfe euch, liebe Brüder. Aber ihr müsst mir versprechen, wenn ihr kommt, rettet mich. Und sie hat ein Gelübde von den Kundschaftern abgenommen, ein Versprechen. Und dann haben die Kundschafter, sie waren auch nicht gerade dumm, die haben gesagt, gut, liebe Rahab, aber wir helfen dir, wenn du eine Bedingung erfüllst. Wenn wir kommen, muss dein ganzes Haus hier in dieser Bude, in diesem Puff versammelt sein. Dein ganzes Haus, erst wenn ihr hier in diesem Haus am Mauerstück versammelt seid, dann werdet ihr gerettet. Und nicht nur das. Wir machen euch noch schwer. Lieber Rahab, du musst ein rotes Seil zum Fenster runterhängen, wie der Rapunzel. Ein rotes Seil. Dem Teufel zum Trotz muss er rot sein, nicht nur ein gelbes oder lila oder was weiß ich. Nein, rot, das man von Weitem schon sehen kann. So, und in diesem Haus versammelt sein. Weißt du, Gott tut nichts ohne Bedingung. Du bist in Bedrängnis, du bist in Not. Dieser Rahab war eine Verräterin ihres Volkes. Verstehst du? Als dann die Israeliten kamen, hängen sie extra alles runter, ein rotes Seil, die ganzen Leinentücher zusammen, weißt du, Rotlichtmenü. Verstehst du? Das hängt sie runter. Als Zeichen des Glaubens, als ein Akt des Glaubens. Ungehorsame werden nicht gerettet, Ungehorsame hilft Gott nicht. Also da ist eine Bedingung. Rahab, du musst das machen. Wie werden wir erlöst von den Bedrängnissen? Wir müssen etwas tun. Erlösung oder die Hilfe für unser Leben hat seinen Preis. Zuerst einmal, es hat den lieben Gott so viel gekostet, seinen Sohn. Aber jetzt kostet uns, es kostet meinen Ruf, mein Ansehen. Was denken die Leute? Ich hänge das rote Seil zum Fenster runter und ich versammle alle Leute, meine ganze Kundschaft oder was auch immer ist in diesem Haus. Verstehst du, die kommen alle her. Sie versammeln sich am siebten Tag, alle kamen miteinander und sieben Tage, die gehen nochmals rum und so weiter. Sie brachte Opfer. Und wer überleben will, wer sein Problem lösen will, der muss Opfer bringen, welche Form auch immer. Ohne Opfer wirst du dein Elend nicht in den Griff bekommen. Ja, der liebe Gott macht es. Nein, alle Leute versammeln in dein Haus, rotes Salz und Fenster raushängen. Nur diejenigen, die bereit waren, das Opfer zu bringen, die haben es überlebt. Auch Paulus hatte kein einfaches Leben gehabt, Brüder und Schwestern. Keiner von den Aposteln hat ein einfaches Leben gehabt. Weißt du, unsere Bedrängnisse, das ist unser Existenzkampf. Dein und mein Existenzkampf. Hier stehe ich. Hier arbeite ich. 2. Korinther Kapitel 7, Vers 5. Als wir nach Mazedonien kamen, waren wir sehr beunruhigt. Überall gab es nur Schwierigkeiten. Toll. Verstehst du? Überall gab es nur Schwierigkeiten. Ab 2. Korinther Kapitel 7. Wir mussten alle möglichen Anfeindungen ertragen. Also Bedrängnisse. Waren zudem selber voller Angst und Sorge. Das ist die Situation von wahren Christen. Herrlich. Ja, fantastisch. Wir mussten Schwierigkeiten ertragen. Überall gab es nur Schwierigkeiten. Keine offene Tür, keine Versammlung, nichts. Und wir waren voller Angst und Sorgen. Aber Gott hilft den Mutlosen. Halleluja, so steht es hier. Gott hilft den Mutlosen, den Schwachen. Und er hat uns durch die Ankunft des Titus getröstet. Und das nicht nur, weil Titus endlich wieder mal bei uns war, in Philippi, hier in Mazedonien, in Griechenland. Noch mehr haben wir uns darüber gefreut, dass Titus bei euch so viel Gutes erfahren hat. Verstehst du, durch andere Geschwister erfährt Paulus Ermutigung. Wie werden wir von Bedrängnissen erlöst und befreit? Und zwar durch andere Menschen. Und wir sind so ermutigt worden durch den Bruder Titus. Paulus war voller Ängste, das ist normal. Aber dann kam dieser Bruder angereist und erzählt, du, die glauben an Jesus in Thessaloniki. Was glaubst du nur, wie die beten, wie sie loben? Weißt du, sie wurden getröstet, die Arbeit war nicht vergeblich. Menschen ohne eine vernünftige Gemeinde, ohne vernünftige Christen, ohne vernünftige Prediger, werden Christen nicht überleben. Die brauchen jemanden, wo er dann kommt und ermutigt, du, der Herr ist noch auf dem Plan, der Herr kämpft noch, der Herr streitet noch, der Herr hilft noch, der Herr unterstützt uns noch. Du brauchst nicht eine Organisation, einen Verein oder eine Kirche. Nein, du brauchst Bruder und Schwester, so wie Titus. Du brauchst Menschen, die zu Gott stehen, die an Gott festhalten, die ihren Gott kennen, die den Heiligen Geist haben, die Jesus dienen. Du, der Herr ist. Aber glaub mir, was der Herr alles dort in Korinth getan hat. Der hat erzählt, wie lebendig der Herr war und wirkungsvoll der Herr war. Du brauchst einen Titus in deinem Leben, der dir wieder dich auf die Beine hilft und dir einen Zeugnisbericht gibt und sagt, du, der Herr, der hat dort, ach, du glaubst gar nicht. Weißt, der Herr hat gewirkt. Du brauchst Menschen, Priesterseelen, die vom Wort Gottes dich ermutigen. Titus hat große Probleme selber gehabt. Aber durch sein Leben hat er andere ermutigt und da ist er ermutigt worden und Paulus auch mit ermutigt worden. Du glaubst gar nicht, wie andere Leute einen ermutigen können. Weißt du, wie andere den Sturm im Leben eines Menschen stillen können? Paulus ist durch Titus erquickt worden. Weißt, ach, hat seinen Mantel vergessen sogar. Weißt du, seine Tora, sein Altes Testament hat er vergessen. Aber trotzdem, Titus, du hast mich so ermutigt. Und in der Endzeit brauchst du Menschen, Brüder und Schwestern, die den Heiligen Geist haben, die dich ermutigen. Und deshalb, diese Menschheit ist ein großes. Die Gläubigen sind der Leib Jesu Christi, eine große Familie. Das sind die Gläubigen. Die Gläubigen sind die Menschen, die Erkenntnis Gottes haben, die Gott erlebt haben, die Gott erkannt haben, die mit Gott wandeln. 2. Korinther 7, Vers 4 noch. Ich vertraue euch in jeder Beziehung und bin sogar stolz auf euch. Das war Paulus. Stolz auf euch. Trotz aller Schwierigkeiten bin ich getröstet und meine Freude ist unbeschreiblich groß, als er diesen Bruder gesehen hat. Mir ist mal passiert, bin im Winter, so jetzt gerade um diese Zeit, so etwa im Winter, aber der Winter war sehr streng und sehr hart, dass sogar die Decke beim Atmen im Bett angefroren ist. Also die Heizung hat nicht funktioniert und alles Mögliche. Es war schon schrecklich. Und da wollte ich 100 Kilometer weiter einen Bruder besuchen, den ich kenne. Der war 28 Jahre lang im Gefängnis für seinen Glauben. Ein Bischof in Christus, ein Ältester, wirklich in Jesus. Und von dem höre ich, jemand, wo dort war aus der Gemeinde, hat erzählt, der Bruder ist so krank, ist sehr krank. Und dann habe ich gedacht, ich rufe ihn wenigstens an, dass ich wenigstens einen guten Tag sage von Moskau. Rufe ich ihn an, Bruder, aber du das, wo bist du? Ich habe gesagt, in Moskau. Dann sagte er, kannst du nicht zu mir vorbeikommen? Ich habe gesagt, ja, ich komme. Ich bin gesund. Weißt du, die sagen, ich wäre krank, ich bin gesund. Und dann kam ich in den Gottesdienst, von meinem Schal eingepackt ein bisschen und dergleichen. Aber wir haben einen tollen Gottesdienst gehabt. Tollen Gottesdienst, ich bin gesund. Verstehst du, jemand, der hat uns ermutigt, hier in Berlin. Ich sage euch, als ich das erste Mal kam, das war eine Zufallsbegegnung und so weiter, da kommt er, steht bei mir vor der Tür und sagt, eine Visitenkarte, weißt du, Visitenkarten kann jeder nachdrucken. Sind Sie Pastor Matutis? Habe ich gesagt, ja, das bin ich. Um was geht es? Unser Benzin, nein, wir sind bis hierher gekommen, bis zu der Kirche da drüben. Wir kommen nicht, also wir sind hier, wir müssen heute Nacht hier übernachten. Ist das eine Möglichkeit? Und weißt du, wie viele Leute das waren? 14 Leute am Schluss. Und mit 14 Leuten plötzlich so, das war so Nebel, Nacht- und Nebelaktion. Aber er hat uns erquickt und ich habe ihn später erquicken dürfen. So, und dann kommt er und, naja, was ja auch die Situation war, die war nicht so okay. Wir haben keine Versammlung gehabt. Ich hätte gerne ihnen Geld gegeben, aber ich kann nicht von meinem Geld, was ich habe, muss ich selber leben. Und habe gesagt, komm, wir machen dann ganz spontan ein bisschen rumtelefoniert. Wir machen dann am Montag einen extra Gottesdienst mit euch. Und dann haben die gebetet, die haben sich hingekniet zum Beten und dann haben wir gesehen, die Schuhe sind alles durchgelaufen. Die haben gar keine richtigen Schuhe. So, und dergleichen haben wir einen Gottesdienst gemacht, tollen Gottesdienst gemacht. Dann bin ich zum Deichmann, da war noch der Deichmann hier um die Ecke, bin zum Deichmann gegangen. Der Deichmann war ein netter Mann, oder was heißt diese Firma, war so nett, hat all diesen russischen Geschwistern neue Schuhe geschenkt, musste man nicht bezahlen. Dann haben wir ein Opfer zusammengelegt und dann kam raus, ihr Benzin hat nur noch bis zu der Kirche gereicht. Nicht mehr weiter. Ihr Proviant, die haben da irgendwo in Paderborn gedient. Ihr Proviant, die haben es gar nicht mitgegeben, nichts mehr mitgegeben, die Geschwister. Ihr Proviant hat auch nur noch hier gereicht. Und ihr wisst ja, von hier bis nach Moskau ist noch ganz weiter Weg. Aber wir haben das Opfer zusammengelegt und es genau ausgereicht, das Benzingeld, bis nach Moskau fahren können. So, das war unsere erste Begegnung. Ganz tolle. Wir sind da Brüder in Christus geworden, eine Familie. Und als ich dann anrief, ich bin gesund, kannst kommen. Ich bin gesund. Verstehst du? Ermutigung. Wir sind da, um einander zu ermutigen, einander zu dienen, einander im Glauben zu stärken. Da musste man nicht viel fragen. Verstehst du? Gott macht das alles. Verstehst du, dass Benzin gerade bis hierher gereicht hat, hätte bis Potsdam gereicht, bis auf der Autobahn. Die wären gar nicht hierher gekommen, aber Gott hat Gnade geschenkt, dass es bis hierher gereicht hat. Wir werden ermutigt. Wie überwinde ich meine Bedrängnisse? Weißt du, indem wir in Gott stehen, im Heiligen Geist stehen. Und das sind echte Pfingstler. Wenn du dorthin gehst, weißt du, da beten sie erstmal eine Stunde oder mehr auf Knien in Sprachen. Verstehst du? Nicht nur Deutsch oder Russisch, in Sprachen wird gebetet. Ich finde das ganz toll. Und die erbauen, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Und du musst nicht lang dem lieben Gott erzählen, was du alles brauchst, wo dir der Schuh drückt und was dir fehlt. Der Heilige Geist weiß, wo der Schuh drückt. Und dann wirst du vom Heiligen Geist geführt. Wie überwinde ich meine Bedrängnisse? Wie werde ich sie los? Indem der Geist Gottes die Kontrolle über mein Leben übernimmt. Wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Dein Elend kannst du nur im Griff kriegen und bekommen, wenn du von innen her aufgeschlossen wirst. Von innen her der Herr die Probleme löst. Von innen her. in der Kammer, im Verborgenen. Du weißt nicht, was du betest. Und ich bin auch manchmal selbst erstaunt, weiß ich bete, wenn ich in Sprachen bete, weiß ich gar nicht, bete ich für Hinz und Kunz und Müller und Meier, für wen bete ich was? Aber der Heilige Geist sortiert es dann. Und der Heilige Geist dirigiert es dann. Und das ist, wie wir unser Elend in den Griff bekommen, wie wir aus der Sackgasse rauskommen, wie wir das Rad umdrehen können. Der Heilige Geist weiß, wo das Problem liegt. Und wir müssen gar nicht groß uns anstrengen. Wisst ihr, wir müssen wegkommen von unserer unserem Leistungsdenken. Ich muss was tun. Nein, überwinde deine Bedrängnis, indem der Heilige Geist was macht. Hilf dem Reich Gottes, stehe für das Reich Gottes, kämpfe für das Reich Gottes, setze dich für das Reich Gottes ein, bring dein Opfer, deine Gaben, dein Zehnten, was auch immer ist, und dann lass den Herrn streiten und für dich arbeiten. Durch deine Taten beherrsche dein Elend. Und zwar die Taten, die du durch den Geist gezeugt, bewirkst. Der Heilige Geist muss dir eine Last auf dein Herz legen und er hilft dir auch, die Sachen zu tragen. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Guck mal, der Prophet Elia, der betet und plötzlich hört der Wasserspiegel auf, dieser Bach rinnt nicht mehr, da kommt kein Wasser mehr. Dann sagt der Herr, und jetzt gehst du nach Sarepta zu der Witwe, dort habe ich eine Witwe geboten, dich zu versorgen. Eine Millionärsfrau wahrscheinlich, wo der Mann Millionär war, so super reicher und so weiter, der wird dich versorgt. Von wegen. Da geht er hin und dann trifft er die Witwe in Sarepta, die einzige Witwe, die noch vor der Stadt draußen rauskommt, sammelt Holz. Ach, bist du die Schwester sowieso? Ja, ich bin's. Was machst du? Ich sammle Holz. Und dann backt sie, und werden wir Kuchen backen und so weiter. Das ist das Letzte, was wir haben noch, das letzte Mehl und das letzte Tropfen Öl. Und du weißt, was da passiert ist, ich will dir gar nicht viel erzählen. Gott wollte diese Witwe segnen und Gott wollte diesen Elia segnen. Weißt du, und da begegnen zwei Arme, Bettelarme, Kirchenmäuse. Die begegnen sich. Verstehst du? Und dann treffen sich. Und dann, ja, was machst du? Ich backe einen Kuchen. Gut, mach das im Namen des Herrn, aber bring mir zuerst diesen Kuchen. Das letzte Stück, verstehst du? Bring es mir. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du deine Bedrängnisse in den Griff bekommen willst, du musst das Letzte tun, den letzten Stück Kuchen dem Herrn geben. Dem Propheten. Was es auch immer ist, was das auch immer heißt, Gott geben. Und da hat der Prophet gemerkt, der Himmel hat es gemerkt, die Frau hat ihre Glaubensprüfung bestanden. Wir werden getestet. Glaubst du wirklich? Ja, ich glaube. Aber bring mir zuerst diesen Kuchen. Da beweist dich, ob du Glauben hast oder nicht. Und wie stark dein Glaube ist. So, Gott alles zuerst geben, Gott an erster Stelle setzen, Gott eine Gabe als erstes geben, nichts zurücknehmen, ich habe Gott gegeben, ihn wichtig nehmen, selbst auf das Stück Brot zu verzichten, auf diesen Kuchen, diese Henkersmahlzeit. Bist du bereit, das Letzte dem Herrn zu geben? Diese 5 Brote und die 2 Fische. Der Bub, der hat's kapiert. Der hat es gegeben, diese 5 Brote und die 2 Fische, obwohl er selber es gebraucht hat, obwohl die Mutter für ihn selbst gegeben hat. Wie bekommt man seine Situation in den Griff? Petrus, noch ein Beispiel. Da kommt Jesus und der Petrus stellt dem Herrn sein Boot zur Verfügung, damit er vom Wasser so richtig predigen kann. Weißt du, da ist die Akustik, da ist viel besser vom Wasser da ans Land zu predigen. Und Petrus ist so glücklich, er darf den Heiland rausrudern und der Herr predigt, hält seine Predigt vom See Genezareth. Und was ist passiert? Petrus hat die ganze Nacht gearbeitet. Er hat gesagt, gut, ich kann nachts arbeiten. Ich kann nachts Fische fangen. Aber die ganze Nacht hat er nichts gefangen. Und das wollte der Teufel, dass er das erlebt. Zuerst stellt er dem Heiland sein Schiff zur Verfügung und dann die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. So geht's, wenn du Gott vertraust. Verstehst du? Ins Leere. Die ganze Nacht gefischt und dann kommt er zurück. Er hat nur Nachteile gehabt von seinem Leben. Tagsüber hat er dem Herrn gedient und nachts wollte er fischen gehen und nichts gefangen. Weißt du, wie beherrsche ich mein Elend? Habe ich nichts gefangen. Heute kein Fischlein. Und was passiert? Dann sagt der Herr Jesus, fahr mitten raus, nochmals raus und bring noch ein Opfer und wirf das Netz zur Rechten aus und dann wirst du wirst sehen, was dann passiert. Und du weißt, was da passiert. Und wir erleben Wunder, wenn wir Gott gehorchen, aber zuerst einmal erleben wir das Elend, die Katastrophe, die Leere, das Versagen, die Enttäuschung. Ja, guck mal, ich habe alles dem Herrn gegeben, mein Boot, und arbeite die ganze Nacht, alles umsonst. Aber ich sage dir eines, der Herr lässt sie nicht schenken. Dieser Fischfang wäre heute nicht in der Bibel berichtet worden, wenn der Petrus nicht dem Herrn gedient hätte. Das Gemeindegebet, also ein Schlüssel, wo zwei oder drei beten, gemeinsam beten, sie gemeinsam vor Gott einstehen, hat Kraft, wo zwei oder drei beten. Gott hört das gemeinsame Gebet. Petrus wird aus dem Gefängnis geholt. Er liegt da und schläft. Aber die Gemeinde betet und glaubt nicht einmal. Sie ist nicht so gläubig, wie ihr es seid. Verstehst du, wir glauben, der Herr wird den Petrus befreien und wir beten und gebieten im Namen des Herrn. Nein! Was an der Tür klopft, die lassen ihn gar nicht rein. Das ist ein Geist von Petrus. Egal. Du siehst, Gott ist gut. Und Gott erhört Gebet. Ob wir glauben oder nicht glauben, es kommt nicht auf unser Verdienst an, es kommt nicht auf unsere Hingabe an. Gott sieht unser Leben, wie es ist. Ganz schnell noch ein Bibelwort, Psalm 25, Vers 16. Da ist ein Gebet, das sollten wir beten vielleicht. Wende dich zu mir, oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Geht's dir auch so? Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus allen meinen Nöten. Siehe an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir meine Sünden. Das ist David. Der Beter braucht göttliche Zuwendung. Herr, du siehst meine Situation. Jesaja 43 von Vers 1. Herr, ich komme zu dir. Ich bete dich an. Das ist dieses Flehen, dieses Reden mit Gott. Immer wenn Israel zu Gott schrie, hat Gott Hilfe verschafft, eine Lösung geschenkt. Weißt du, Gott hilft, Gott kann helfen, aber wir müssen schreien. Wir müssen triumphieren. Wir müssen beten. Hier, Jesaja 43. Aber jetzt, Herr, du hast uns geschaffen. Wir sind Nachkommen Jakobs. Und der Herr sagt, hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wisst ihr, wem du gehörst? Dem Heiland. Du gehörst mir. Wenn du durchs tiefes Wasser gehst, deine Bedrängnisse, oder durch reißende Ströme, ich bin bei dir und du wirst nicht ertrinken. Auch wenn du nicht schwimmen kannst. Und wenn du ins Feuer gerätst, und da bleibst du unversehrt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin der Heilige Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Ich mach das. Ich löse dich. Und so viel bist du mir wert wie Ägypten und Libyen und ganz Afrika. Nichts, verstehst du? Gott liebt die Afrikaner. Ganz Afrika. So viel bist du mir wert, dass ich ganze Völker aufgebe, um dich am Leben zu erhalten. Überleg einmal, Asien, die ganzen Chinesen gebe ich auf, um dich am Leben zu erhalten. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Überleg einmal, er gibt uns den ganzen Himmel, seinen Sohn Jesus Christus, um uns zu erretten. Halleluja, preis dem Herrn. Und jetzt kommt's weiter. Hab keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. In deinen Bedrängnissen. Ich, der Herr, dein Gott, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde euer Volk wieder sammeln und zurückbringen. Von Osten, vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf. Gebt mein Volk wieder her. Haltet sie nicht mehr fest. Bringt meine Söhne und Töchter aus den fernsten Winkeln, vom Grönland, Feuerland, wo auch immer, fernsten Enken und Winkeln der Erde zurück. Denn sie gehören zu meinem Volk, weil sie meinen Namen tragen. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Mein Volk soll vortreten. Vortreten. Mein Volk soll vortreten. Sie haben Augen und doch sind sie blind. Sie haben Ohren und sie hören doch nicht. Alle Völker sind zu einer Gerichtsversammlung versammelt. Welcher ihrer Götter hat je sowas verkündigt, je sowas getan? Wer von ihnen hat früher etwas vorausgesagt, das inzwischen eingetroffen ist? Wir wollen auf ihn hören. Völker sollen Zeugen aufstellen, dass diese Aussagen bestätigt werden. Meine Zeugen seid ihr Israeliten und du sollst ein Zeuge Gottes sein. Gott hat dich errettet. Dich dorthin gebracht wieder, dass du alt und grau geworden bist. Bis hierher hat Gott uns gebracht. Bis hierher hat uns geholfen. Nur ich kann euch retten, heißt es hier weiter. Vers 11 und Vers 12. Nur ich kann euch retten. Ich habe euch es wissen lassen und euch immer wieder geholfen. Durch die Propheten habe ich immer wieder zu euch geredet. Ich habe mich euch offenbart. Und ich werde auch in Zukunft immer noch derselbe sein. Und niemand kann meiner Hand entfliehen. Ist jemand in der Lage, das rückgängig zu machen, was ich getan habe? Verstehst du? Dass Gott hilft, dass Gott heilt, dass Gott befreit, dass Gott Zeichen und Wunder wirkt. Übrigens, ich habe es vergessen, das anzukündigen. Billy Smith kommt vom 14. bis zum 23. März. Ihr seid schon alle herzlich eingeladen. Verstehst du? Gott wirkt, Gott ist auf dem Plan. Ich, der Erlöser Israels, die Bewohner des Landes, die Chaldeer werden Flüchtlinge sein überall. Verstehst du? Jetzt sieht man mal, die Chaldeer, die Syrer, die kommen jetzt, die sind Flüchtlinge. Überall werden sie sein, aber mein Volk hole ich zurück. Ich habe sie erlöst. Ich habe für euch den Weg frei gemacht. Da im Meer den Weg sogar, nicht nur am Roten Meer, sondern im Meer die Fluten sogar geteilt. Ich, der Herr, habe die Streitwagen der Feinde und so weiter ins Verderben laufen lassen. Ich, der Herr, habe das gemacht. Lies mal, was das dort alles heißt. Und so weiter. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Macht weiter. Ich, der Herr, mache euch frei von diesem Bedrängnis. Schaut nach vorne, heißt es hier, denn ich will Neues tun. Schaut nach vorne. Nun hat schon begonnen und ich habe es noch gar nicht gemerkt, dass diese Lawine rollt, dass Gott auf dem Plan ist. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen, Schakale und Strauße, alle wilden Tiere sollen mich preisen, weil Wasser in der Wüste wieder fließt, weil dort Leben ist. Ich will, dass mein geliebtes Volk auf dem Weg genug zu trinken hat. Preis Gott. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht und überall werden sie mich rühmen und erzählen, welche großen Dinge ich für sie getan habe. Schau nach vorne. Schau nach vorne. Schau nach vorne und lass dich nicht vom Elend beherrschen. Ja, hier in der Wüste. Durch die Wüste will ich dich führen, dich ans Ziel bringen. Das ist unser Gott. Wir haben einen großen, starken, mächtigen Gott. Halleluja. Wie löse ich meine Bedrängnisse? Wie werde ich damit fertig? Mein Elend. Beherrsche du. Und zwar nicht du. Du bist nur die Schachfigur, wo Gott an dem Platz platziert, wo er den Teufel schachmatt macht. Verstehst du? Du bist nur die Schachfigur. Du kannst nichts bewirken, nichts erreichen. Aber der Spieler, der Meister, der schafft es. Ein Zug mit dir, irgendwo an dem richtigen Platz platziert. Und schon ist er blockiert. Lass uns aufstehen. Lass uns Gott preisen. Schau nach vorne. Und nur so beherrsche das Elend. Vater, ich danke dir, dass du es alles in unsere Hand gegeben hast. Es liegt alles in unserer Hand. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir uns verhalten, wie wir reagieren, wie wir triumphieren, Herr Jesus. Ob wir wirklich ein Feldgeschrei machen der Sache gegenüber oder anfangen zu heulen, zu jammern und wegzulaufen. Herr Jesus, du gibst uns die richtige Herzenseinstellung. Du stärkst unseren Glauben. Du bist unser Gott, der uns erlöst hat. Und du sagst uns, schau nach vorne. Schau nach vorne, lieber Heiland, hilf, dass meine Geschwister nicht nach hinten schauen, nicht nach links und nicht nach rechts, einfach nur nach vorne. Danke, Herr, dass du unsere Augen öffnest, dass wir sehen vor uns, das bist du. Du gehst uns voran und hinter uns schließt du die Bahn. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.